Pflegeberatung hörbar, ein Podcast des Märkischen Kreises. Mein Name ist Julia Biedendorf und ich bin eine von 7 Pflegeberaterinnen des Märkischen Kreises. In diesem Podcast möchten wir Sie mitnehmen und Ihnen einen Einblick in unseren Alltag geben. So möchten wir die Pflegeberatung für Sie hörbar machen. Wir sind natürlich auch auf vielen Wegen persönlich für Sie erreichbar. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite des Märkischen Kreises. Den Podcast finden Sie zusätzlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen mit regelmäßig neuen Folgen.
Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Ich habe heute die Julia bei mir im Büro sitzen. Hallo Julia.
Hallo, hi.
Julia, mir geht eine Sache eigentlich ziemlich nah, und zwar, und ich weiß, dass das ein großes Thema auch bei uns in der Pflegeberatung ist, wir haben in unserer Beratung zunehmend mehr Kinder, die pflegebedürftig sind, die gesundheitliche Einschränkungen haben. Und wenn wir so an Pflegebedürftigkeit denken, denken wir ja eigentlich zuerst immer an die älteren Menschen, die beeinträchtigt sind und krank sind. Aber wir vergessen dabei ganz häufig, es geht eben tatsächlich auch um die Kinder, ne?
Das stimmt. Das ist auch ein Thema, was mir am Herzen liegt, gerade weil in der Versorgung von Kindern die Eltern viel einfach machen, um ihr Kind zu versorgen. Also ohne sich bewusst zu machen, dass sie ihr krankes Kind auch schon pflegen. Das ist einfach noch nicht so im Bewusstsein drin, weil man das in seinem Alltag einfach so macht. Aber auch als Eltern, wenn ich ein pflegebedürftiges Kind habe, stehen mir natürlich Leistungen und Unterstützung zu. Aber bevor ich jetzt zu den Besonderheiten komme, würde ich vielleicht einfach nochmal zum Verständnis ein paar allgemeine Dinge noch auffrischen. Ich schneide nochmal kurz an, wer gilt überhaupt als pflegebedürftig? Also was bedeutet Pflegebedürftigkeit? Gerade weil ich sagte vorher, dass Eltern einfach viel automatisch machen, ohne sich das bewusst zu sein. Also pflegebedürftig ist ein Mensch immer dann, wenn die Fähigkeiten oder Selbstständigkeiten von einer Person beeinträchtigt sind und ich dadurch Hilfe von anderen brauche, egal welche die Person ist. Aber ich kann Dinge nicht mehr ausführen und ich brauche Hilfe von einer anderen Person. Wichtig dabei ist immer, dass absehbar sein muss, dass diese Einschränkung, die diese Person hat, mindestens 6 Monate besteht. Ansonsten kann ich keinen Pflegegrad beantragen. Dabei ist immer noch mal wichtig zu wissen, dass die Schwere der Erkrankung oder egal welche Diagnose ich habe oder wenn auch eine Schwerbehinderung vielleicht schon besteht, das hat keinen Einfluss darauf, ob ich einen Pflegegrad bekomme oder nicht, sondern wichtig ist halt immer, welchen Hilfebedarf ich habe. Also was für Hilfe ich von anderen brauche, warum ich diesen Hilfebedarf habe, ist erstmal zweitrangig.
Aber das wäre auch bei Kindern und Erwachsenen
genau.
völlig unabhängig. Also die Voraussetzungen sind für Erwachsene genauso
genau.
wie für Kinder.
Das ist in unserer Gesetzgebung so festgeschrieben und es ist egal, welches Alter die Person hat, welche Voraussetzungen die Person mitbringt. Es wird ausschließlich der Hilfebedarf bewertet. An einen Pflegegrad komme ich, wie auch bereits in den vorherigen Podcast-Folgen besprochen, durch die Antragstellung bei meiner Pflegeversicherung. Die Pflegeversicherung unterm Dach der Krankenversicherung. Dort stelle ich einfach einen Antrag auf einen Pflegegrad. Dann kommt der medizinische Dienst zu mir in die Häuslichkeit, führt eine Begutachtung durch und dann daraus resultiert dann halt der Pflegegrad.
Aber das ist mit Sicherheit für Eltern auch irgendwie eine ganz spannende und aufregende Geschichte. Also du hast ja gesagt, auf der einen Seite, mir ist es häufig ja überhaupt nicht bewusst, weil natürlich kümmere ich mich um mein Kind, auch wenn es vielleicht mehr ist, als wenn mein Kind nicht erkrankt ist. Aber wenn ich dann eben weiß, Mensch, da kommt noch jemand zur Begutachtung raus, das ist ja nochmal besonders spannend und aufregend auch für die Eltern. Was wird denn da überhaupt beachtet oder was wird bewertet? Welche Kriterien nimmt der medizinische Dienst da ins Auge?
Es gibt ja vom medizinischen Dienst einen Begutachtungskatalog, wo die Bewertungskriterien auch einfach festgeschrieben sind. Und dieser Begutachtungskatalog ist bis auf Besonderheiten bei Kindern und Jugendlichen, auf die wir noch kommen, erstmal gleich. In diesem Begutachtungskatalog gibt es 6 Module. Das heißt, da wird die Mobilität bewertet, ob eine Person psychische Auffälligkeiten hat, welche kognitiven Fähigkeiten, das heißt vom Kopf her, wie wach oder klar ein Mensch noch ist, wie ich mich selbst versorgen kann, wie ich meinen Alltag gestalten kann und auch was für Behandlungen durchgeführt werden in der Häuslichkeit oder außerhalb der Häuslichkeit. Und von diesen Modulen fließen dann hinterher 5 Module in die Bewertung ein. Die werden alle unterschiedlich gewichtet. Wenn wir jetzt genau aufschlüsseln würden, wie das berechnet wird und was wo gewichtet wird, dann sprengen wir schon die Einleitung. Das heißt, wenn da Fragen sind, dann kann man sich natürlich auch an uns wenden, aber so resultiert dann hinterher der Pflegegrad. Wie viele Punkte ich habe, den Pflegegrad erreicht dann hinterher die Person.
Jetzt hast du gerade schon so darauf hingewiesen, es scheint ja dann aber doch nochmal Besonderheiten zu geben im Vergleich zwischen der Erwachsenenbegutachtung und der Begutachtung bei Kindern und Jugendlichen. Magst du mal kurz erklären, was das für Besonderheiten sind?
Ich sagte ja gerade schon, dass es halt verschiedene Bereiche gibt, in denen bewertet wird und bis auf wenige Ausnahmen ist das identisch. Bei Kindern ist das allerdings so, dass dort immer der Vergleich mit gesunden Kindern bewertet wird. Sind auch Altersgrenzen tatsächlich festgelegt in dem Begutachtungskatalog, was ein gesund entwickeltes Kind in einer bestimmten Altersspanne können sollte.
Also ab wann kann ein Kind krabbeln, ab wann kann es aufstehen?
Ab wann kann es sitzen, ab wann kann es sich drehen, ab wann sollte es selbstständig auf Toilette gehen können? Das sind so Sachen, die da bewertet sind. Und bei den pflegebedürftigen Kindern wird somit nur der Mehrbedarf. Also was hat das Kind für einen Mehrbedarf im Vergleich zu einem gesunden Kind? Das sind die einzigen Punkte, die dann in die Bewertung einfließen. Das bedeutet halt, das ist immer der Punkt, der wirklich schwer verständlich ist. Das heißt, wenn ich ein Kind habe, für das ich nachts aufstehen muss, ich nehme mal das nächtliche Aufstehen ist vielleicht ganz schön, weil es aufgrund von seiner Erkrankung Probleme hat, wo ich nachts unterstützen muss, kann ich mir dieses Aufstehen aber nicht anerkennen lassen, wenn ich für ein beispielsweise zweijähriges Kind sowieso nachts aufstehe, also für ein zweijähriges gesundes Kind. Das führt immer wieder zu Konfliktsituationen, dass die Eltern das nicht so nachvollziehen können. Aber es wird halt immer geguckt, stehe ich für ein gesundes Kind aufgrund des Alters, gerade mit 2 Jahren beispielsweise oder drunter in der Nacht auf, kann ich mir das bei einem kranken Kind oder bei einem pflegebedürftigen Kind nicht in dem Bewertungskatalog mit anerkennen lassen. Es gibt keine Punkte einfach dafür.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es so Besonderheiten gibt. Also auch das habe ich in meinen Beratungen ja häufig. Insulinspritzen zum Beispiel ist ja ganz häufig so ein Punkt, wo viele Eltern eben auch immer so sagen, Mensch, ne, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter hat einfach Angst davor. Wir diskutieren stundenlang darüber, ob wir jetzt die Spritze geben oder ob ich die brauche oder nicht brauche. Aber auch das ist tatsächlich was, was man so gar nicht anrechnen darf, ne?
Du kannst dir natürlich in einem Modul 5, wo es um die Behandlungspflege geht, kannst du dir natürlich das Spritzen in dem Sinne anerkennen lassen. Da wird es bewertet. Aber es wird nicht bewertet, wenn du als Mutter zum Beispiel einfach aus Sorge nachts öfter in das Zimmer gehst, um nach deinem Kind zu schauen, weil man vielleicht Sorge hat, dass der Blutzucker absinkt oder einfach, um mal zu schauen, sitzt die Pumpe noch richtig. Sondern das geht halt nicht, wenn das Kind in dem Alter, gerade bleiben wir vielleicht wieder beim 2-Jährigen oder beim 3-Jährigen, hat es auch Hilfebedarf einfach von seiner Entwicklung nachts. Das heißt, das kann ich mir dann nicht anerkennen lassen. Und das führt
natürlich heißt, du bist im Alter von 2 wahrscheinlich auch häufiger zu deiner Tochter ins Zimmer gegangen und hast mal geguckt, schläft sie noch, ist sie noch zugedeckt? Das wäre eben kein Mehrbedarf.
Ganz genau. Es ist immer ein ganz, ganz heikles Thema, weil man das natürlich auch gerade als Eltern oder überhaupt als Angehörige diese ganze Begutachtungssituation natürlich auch sehr, sehr subjektiv betrachtet. Wenn wir in die Häuslichkeit kommen, betrachten wir das einfach objektiv. Da sind halt nun mal im Begutachtungskatalog uns Grenzen gesetzt, die sind so festgelegt und kann auch halt nur so bewertet werden. Deswegen ist es halt so, dass in den Modulen 1, 2, 4 und 6, die altersentsprechende Bewertung, also der Vergleich zu einem gesunden Kind, immer stattfindet. In den Modulen 3 und 5 gibt es keine Altersgrenzen, da werden nur die Häufigkeiten gezählt. Also wie oft messe ich den Blutzucker, wie oft muss ich eine Spritze geben, wie oft fahre ich zum Arzt, da sind Altersgrenzen nicht interessant.
Ab wann kann denn nach so einem Kriterienkatalog ein Kind völlig selbstständig sein?
Also auch das ist ganz klar festgelegt, deswegen ist die Antwort da ganz kurz, ab 11 Jahren. Ab 11 Jahren ist im Begutachtungskatalog, wird ein Kind in allen Modulmerkmalen als selbstständig bewertet. Es wird oft noch bis zum Alter von 15 Jahren nach dem Kinderkatalog begutachtet, aber man kann ab 11 Jahren sich eigentlich die Erwachsenenbegutachtung auch mit zur Hand nehmen.
Es gibt in dieser Bewertung auch noch so eine Sonderregelung, da musste ich tatsächlich auch irgendwie dreimal drüber nachdenken. Es gibt eine Sonderregelung bis zum 18. Lebensmonat, da wird das mit dem Pflegegrad sowieso ganz automatisch nochmal völlig anders betrachtet oder bin ich da jetzt so falsch?
Genau, nee, bis zum 18. Lebensmonat gibt es eine Sonderregelung und ist es auch gut so, dass es die gibt, wenn man nochmal sich zurückerinnert, dass ich jetzt sehr oft betont habe, dass man den Vergleich mit einem gesunden Kind und einem pflegebedürftigen Kind in der Bewertung zieht. Ein Kind unter 18 Monaten ist in allen Merkmalen unselbstständig. Also ob es gesund ist oder ob es krank ist, ein so kleines Kind ist auf die Hilfe von außen angewiesen, ansonsten kann es nicht überleben. Und deshalb kriegen Kinder unter 18 Lebensmonaten grundsätzlich einen Pflegegrad höher. Also sie werden eingestuft in den Pflegegrad 2 beispielsweise und bekommen aber automatisch unter 18 Monaten einen Pflegegrad höher, um den Mehrbedarf einfach auch deutlich zu machen, den man hat.
Aber wenn du jetzt gerade sagst, bis zum 18. Lebensmonat sind alle Kinder, egal ob krank oder gesund oder eingeschränkt oder nicht eingeschränkt, irgendwie immer abhängig. Gibt es denn dann so bestimmte Kriterien, wonach dann eben bis zum 18. Lebensmonat überhaupt geprüft wird?
Ja, die gibt es. Und zwar ist es so, dass unter 18 Monaten werden nur die altersunabhängigen Module 3 und 5 wirklich bewertet und gezählt. Und in dem Modul 4, wo es um Selbstversorgung geht, um Körperpflege, um auf die Toilette gehen, sich selber anziehen, das kann ein Kind unter 18 Monaten einfach, ist halt nicht möglich, dass es das tut, es geht einfach nicht, ist halt einfach nur die Frage wichtig, ob es gravierende Probleme bei der Nahrungsaufnahme gibt, die mir einen Mehrbedarf in dem Sinne aufzeigen. Beispielsweise ganz klassisch bei einer Mund-Kiefer-Gaumenspalte. Das ist oft, was man halt einfach kennt. Das ist im Gesicht sichtbar, wenn die Lippen nicht verschlossen sind. Im schlimmsten Fall ist der Gaumen auch nicht verschlossen, dann hat das Kind automatisch einen ganz hohen Mehrbedarf und es werden sofort 20 Punkte erteilt. Das heißt, dass die Kinder auch eine Möglichkeit haben, den höheren Pflegegrad zu erreichen, einfach weil sie es aufgrund ihres Alters nicht können. Ganz wichtig ist mir dabei immer, was man nicht weiß, nach dem 18. Lebensmonat wird automatisch die reguläre Einstufung vorgenommen. Das heißt, hat mein Kind einen Pflegegrad 3 oder 4, wird es 19 Monate alt, stuft die Krankenkasse sofort einen Pflegegrad zurück nach unten. Das heißt, ich bekomme natürlich auch weniger Leistung. Das heißt, sprich, mein Kind hat einen Pflegegrad 3, hat dann ab dem 19. Lebensmonat nur noch den Pflegegrad 2. Wenn sich die pflegerische Situation nicht geändert hat, kann man nur dem entgegenwirken, indem man zeitnah einen Antrag auf Höherstufung stellt.
Das heißt, die Eltern fordern sozusagen die Pflegekasse auf, hey, mein Kind wird 19 Monate, aber es hat sich am Bedarf nichts verändert. Bitte kommt jetzt raus und schaut euch das nochmal an.
Genau. Also dann flattert auf einmal ein Brief ins Haus und dann fallen die Eltern aus allen Wolken. Warum? Es auf einmal einen niedrigeren Pflegegrad gibt, obwohl sich eigentlich nichts in der Pflegesituation verändert hat oder verbessert hat.
Vor allen Dingen, weil 18 Monate ist ja tatsächlich auch ein langer Zeitpunkt. Das heißt, so eine Information habe ich vielleicht im ersten Brief gelesen und dann geht es unter und dann, wie gesagt, kommt der Bescheid. Sie werden automatisch zurückgestuft und deswegen, ja, aber es ist ja nochmal ein guter Hinweis tatsächlich auch.
Und bis ich dann meinen höheren Pflegegrad habe, das haben wir ja in den vorherigen Podcast-Folgen auch besprochen, hängt natürlich die ganze Litanei vom Höherstufungsantrag, von der Begutachtung, von der Bewertung, die ich dann habe, bis ich dann meine Leistungen wieder zurück habe, ist natürlich auch ein langer Zeitraum dazwischen.
Kannst du uns vielleicht noch mal so ganz kurz einen Eindruck darüber geben, wie so ein Pflegegrad überhaupt eingeschätzt wird? Also wie wird der berechnet? Gibt es da irgendwie Formeln für?
Auch das ist ganz klar festgelegt. Ich hatte ja vorhin schon mal das Thema Gewichtung angesprochen. Also alle Module werden unterschiedlich gewichtet. Ich zähle jetzt nicht alle Module auf, aber das Modul 4 der Selbstversorgung, wo wir auch über die Nahrungsaufnahme gesprochen haben, ist unser wichtigst gewertetes Modul mit 40%. Das heißt natürlich 40% von dieser Gewichtung fließen in die Berechnung meines Pflegegrades mit ein. Dann gibt es auch noch zu der Berechnung des Pflegegrades für die Kinder noch mal eine extra Tabelle, um die Unselbstständigkeiten und Selbstständigkeiten zu bewerten. Die werden dann einfach gegeneinander gesetzt, dann, dass das Kind seine entsprechende Punktzahl erhält. Aber das kann man sich, wenn ich es erzähle, auch einfach nicht vorstellen. Das ist für mich selber schon oft schwer zu verstehen. Das heißt, ich muss mir wirklich die Zettel und die Gutachten nebeneinander legen. Also so eine Kinderbegutachtung ist komplex.
Also spätestens das ist sozusagen dein Aufruf, Eltern, wenn ihr Fragen habt, bitte.
Bitte melden, ja. Es ist auch immer einfach leichter, das am Fall zu besprechen. Ich finde auch gerade die Kinderbegutachtung ist so ein wichtiges Thema und da sind einfach so viele Gefühle spielen damit rein und wir können das hier in dem Podcast nur anschneiden, dass es Besonderheiten gibt und dass es wichtig ist und Sinn macht, sich Hilfe zu holen und einen Pflegegrad auch zu beantragen und sich Leistungen zu holen. Aber wenn wir das bis ins kleinste Detail zerpflücken, das ist einfach in einer Podcast-Folge schwer rüberzubringen. Das heißt, immer der Aufruf, sich zu melden.
Und das, was ich gerade auch nochmal merke, ist ja bei Erwachsenen häufig schon schwierig, ne? Mit dieser Umrechnung und diesen einzelnen Einschätzungen. Aber wenn man jetzt hört, da gibt es nochmal extra Tabellen mit altersentsprechenden Kriterien und. Ich glaube auch, da kann man kaum alleine durchsteigen. Also ich glaube, da ist es wirklich hilfreich, jemanden an der Seite sitzen zu haben, der einem so ein bisschen den roten Faden vorgibt, ein bisschen an die Hand nimmt und eben ja einfach auch eine realistische und eben auch objektive Einschätzung hat, was möglich ist und was nicht möglich ist.
Das Objektiv ist gerade für Eltern immer schwierig. Ich bin selber Mama und objektiv sein ist einfach schwer. Also gerade wenn man dann auch ein krankes Kind hat, das ist wirklich einfach schwierig. Deswegen macht das immer Sinn, wenn man sich da jemanden an die Hand holt und dass man sich das auch am Fall und am Gutachten und auch am Kind angucken kann. Es gibt Krankheiten. Ich schneide nur mal ganz kurz den Autismus an. Das ist so schwierig und so komplex und es ist auch wirklich für diese Kinder schwierig, überhaupt einen Pflegegrad zu erhalten. Man muss sich da wirklich die Module und die Punkte wirklich von Fall zu Fall ganz genau angucken und auch durchgehen.
jetzt gehe ich davon aus, der medizinische Dienst war da, der Bescheid kommt raus. Im besten Fall hat man vielleicht im Vorfeld mit uns Kontakt aufgenommen, wo wir gesagt haben, ja, das geht so in die und die Richtung. Was machen Eltern, wenn so ein Bescheid negativ ausfällt? Also wenn eben nicht der Pflegegrad zugesprochen wird, der eigentlich möglich wäre?
Also auch da gilt, niemals einfach in die Schublade legen und aufgeben, sondern sich das wirklich angucken. Und wenn ich der Meinung bin, die Begutachtung ist nicht so gelaufen oder die Punkte sind nicht so verteilt worden, wie sie meinem Kind zustehen, immer erstmal direkt formlosen Widerspruch einlegen, damit man die Frist einhalten kann. Die Frist für einen Widerspruch beläuft sich auf 4 Wochen, die sind schnell rum. Also das geht einem einfach mal ruckzuck durch. Und einen Widerspruch bei der Krankenkasse einzureichen, macht nur Sinn mit einer ausführlichen Begründung. Und die kann ich dann aber, nachdem ich erstmal mein Zeitfenster eingehalten habe mit dem Zweizeiler, ich lege Widerspruch ein, kann man sich dann gerne an uns wenden. Dazu rate ich auch immer, dass man sich dann dieses Gutachten anguckt und wirklich Punkt für Punkt aufzählt, womit ich nicht einverstanden bin und seinen Widerspruch auch dann einfach begründet. Das ist auch sehr, sehr komplex. Also wenn man sich das zutraut, kann man natürlich auch gerne alleine, aber wir unterstützen da auch. Also es macht durchaus Sinn, dass man sich da zusammensetzt und im besten Fall habe ich das Kind vorher schon kennengelernt oder wir haben das Kind schon kennengelernt, dann ist es für uns auch einfacher, bei einem Widerspruch zu unterstützen. Und wir sagen auch ganz ehrlich, da ist wieder das Thema, was sich hier durchzieht, Subjektivität und Objektivität. Also ich sage auch ganz klar, wenn das Gutachten gut ist und es meiner Meinung nach keinen Sinn macht, einen Widerspruch einzulegen. Es steht jedem frei, das trotzdem zu tun, aber auch in die Richtung beraten wir. Und man sagt, ist das jetzt wirklich eine subjektive Einschätzung und passt die mit der objektiven Einschätzung zusammen? Das macht immer Sinn, gerade auch in der Kinderbegutachtung.
Jetzt hast du quasi zum fast Ende unserer Podcast-Folge eine freudige Botschaft, zumindest auch das, wo wir, das darf ich schon so sagen, schon auch ein bisschen stolz drauf sind. Ne?
Wir haben ja bei uns von der Pflegeberatung, der wurde auch von euch vor meiner Zeit, wurde der Ratgeber zur Pflegebegutachtung entwickelt und der zeigt genau diese Begutachtung, über die wir immer sprechen, Punkt für Punkt mit Beispielen auf. Wie wird berechnet, was wird bewertet, was kann ich mir anerkennen lassen? Und jetzt könnten wir Trommelwirbel einblenden. Diese Broschüre haben wir jetzt auch für Kinder gemacht. Also wir können jetzt auch endlich gerade Eltern diese Broschüre an die Hand geben, dass man sich selber mal ausführlich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Und auch die Beispiele finde ich immer am wichtigsten gerade, dass man wirklich weiß, was kann ich mir anerkennen lassen, was bedeutet Pflegebedürftigkeit, was bedeutet einen Mehrbedarf. Und ich finde auch, da können wir durchaus stolz drauf sein, weil mir ist noch keine in die Hände gefallen, dass man sich die wirklich so zur Seite nehmen kann. Und
ja, gerade für die Kinderbegutachtung habe ich eben auch noch keine entdecken können. Und das war für uns natürlich auch Anlass zu sagen, Mensch, lass uns mal hinsetzen. Und genau so eine Broschüre eben für Eltern auch schreiben. Dann bin ich mal gespannt, was sozusagen auf uns zukommt. Und ich danke dir sehr für dieses Mittagsgespräch in unserer Mittagspause.
Ich danke dir auch, war schön.
Und wir sehen uns.
Bis bald.
Ciao.
Das war Pflegeberatung hörbar, ein Podcast des Märkischen Kreises. Informationen zu den Inhalten und Themen der Pflegeberatung erhalten Sie auch auf der Homepage des Märkischen Kreises unter dem Stichwort Pflegeberatung. Unser Pflegeinfotelefon erreichen Sie unter der Nummer 02352 966 4x7 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an pflegeberatung@märkischer-kreis.de. Diesen Podcast finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und können ihn dort gerne abonnieren. Bis zur nächsten Folge.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.